31. Januar 1989.
Das Jahr beginnt mit einem Beschluss des SED-Politbüros zum Hochleistungssport. Obwohl die staatliche Plankommission sich wegen der katastrophalen wirtschaftlichen Lage für drastische Reduzierungen ausgesprochen hatte, negierte Egon Krenz alle Warnungen. Der für Sport zuständige Mann im Politbüro schrieb in das Protokoll eigenhändig die Zielstellung der DDR für die nächsten Olympischen Spiele 1992 in Albertville und Barcelona sowie 1994 in Lillehammer, mindestens Rang 3 in der Nationenwertung. Bei den Winter- und Sommerspielen 1988 war die DDR hinter der Sowjetunion jeweils Zweite geworden. Das Politbüro beschließt, jährlich mindestens 100 zusätzliche Stellen im Leistungssport zu schaffen. Woher das Geld kommen sollte, blieb unklar. Einen Zuwachs an harter Währung, D-Mark oder US-Dollar, soll sich der Deutsche Turn- und Sportbund, DTSB, künftig selbst erarbeiten.
21. Juni 1989.
Staats- und Parteichef Erich Honecker plaudert bei einem Treffen mit Westberlins regierendem Bürgermeister Walter Momper über die Olympiabewerbung Leipzigs für die Sommerspiele 2004. Er fordert Egon Krenz schriftlich auf, Maßnahmen einzuleiten. Hintergrund: Die DDR wollte damit Pläne für eine gemeinsame Olympiabewerbung beider Teile Berlins umgehen. Gutachter hatten für Leipzig schon Monate zuvor einen olympischen Investitionsbedarf von 25 Milliarden DDR-Mark ermittelt und vom Plan abgeraten. Doch Krenz erklärt kurz darauf zur Eröffnung der 12. und letzten zentralen DDR-Spartakiade öffentlich:
Wie ihr wisst, hat unsere traditionsreiche Turn- und Sportfeststadt Leipzig die Absicht bekundet, zum gegebenen Zeitpunkt den Antrag zur Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele des Jahres 2004 zu stellen. Damit ist den Sportlerinnen und Sportlern der DDR eine anspornende Perspektive gegeben, mit großartigen Leistungen den Traum jedes Sportlers zu verwirklichen, auf heimatlichem Boden Olympische Spiele zu erleben.
Es ist eine der letzten absurden Finden der real existierenden DDR-Sportpolitik, kurz vor dem heißen Herbst. Während die Ausreise- und Fluchtwelle im Spätsommer 1989 extreme Formen annimmt, bleibt der Sport vom personellen Exodus weitgehend verschont, was auch an der Durchdringung des Sports mit Stasi-Mitarbeitern liegt. Bis Ende August flüchten nur 26 von mehr als 30.000 im Sportbereich Tätigen. 9 aktive Sportler, 8 ehemalige Athleten, 4 Trainer, 3 Sportmediziner und 2 Funktionäre. 1988 wurden 11 Abgänge unter Sportkadern vermeldet, 1987 nur 3. Einer der prominentesten Flüchtlinge heißt Hans-Georg Aschenbach, Skisprung-Olympiasieger und Militärarzt. Er bleibt 1988 in der Bundesrepublik. Ein halbes Jahr später berichtet er in der Bild-Zeitung auch über das DDR-Dopingsystem. DDR-Medien kontern mit Stellungnahmen von Spitzensportlern wie Christin Otto, Jens Weißflog oder Wolfgang Hoppe nach dem Motto: Der Verräter lügt.
30. August 1989.
Die Krise spitzt sich zu. In Leipzig, dem Zentrum der Montagsdemos, gehen schon viele tausend Menschen auf die Straße. Doch der DTSB-Bundesvorstand notiert zum Abschluss der Sportstaffette DDR 40:
Unsere Leistungssportler haben mit ihrem ausgezeichneten Abschneiden vor allem jenen einen Denkzettel verpasst, die sich in westlichen Medien darüber auslassen, dass sich der DDR-Sport im Niedergang befände und die Jugend der DDR für Kämpfe zu müde sei. Im Vorfeld des 40. Jahrestages der Gründung des Deutschen Arbeiter- und Bauernstaates wird damit die ganze Breite der Frontberichterstattung, der Verlogenheit und Verfälschung deutlich, in deren Darstellung von Problemen in Politik und Wirtschaft ganz einfach keine Erfolge auf dem Gebiet des Sports passen.
Nur in Nuancen erscheint der DTSB reformbereit. Intern wird darüber diskutiert, den Leistungssport bürgerfreundlicher zu machen. Normalbürgern die Mitgliedschaft in Sportclubs und die maßvolle Nutzung leistungssportlicher Anlagen zu ermöglichen.
10. September 1989.
Ungarn öffnet seine Grenze zu Österreich. 2 Tage später verabschiedet die DTSB-Führung einen Beschluss zum Schutz von Staatsgeheimnissen. Dazu zählen auch Informationen über das DDR-Dopingsystem. In der sozialistischen Sportorganisation müsse die Erziehung zur revolutionären Wachsamkeit erhöht und die ideologische Diversion des Klassengegners unwirksam gemacht werden.
Oktober 1989.
Anfang Oktober dürfen 11.000 DDR-Bürger aus der Prager Botschaft der Bundesrepublik ausreisen. Honecker und Co. feiern 2 Tage später den 40. Republiksgeburtstag. Demonstranten werden niedergeknüppelt und verhaftet. Honecker jubelt im Palast der Republik.
Die Deutsche Demokratische Republik wurde zu einer Weltnation auf dem Gebiet des Sportes.
In Leipzig demonstrieren bald mehr als 100.000 Menschen. Alarmierende Berichte werden nun sogar aus den Zentren des Hochleistungssports in die Berliner Zentrale gesandt, jedoch stets mit Parteidisziplin garniert. So berichtet der Rektor der Sporthochschule DHFK in Leipzig:
Eindeutig wird erklärt, dass konterrevolutionäre Aktivitäten mit aller Konsequenz zu verhindern und derartige Gruppierungen durch die Staatsmacht zu zerschlagen sind.
Die Lage in Leipzig sei außerordentlich beunruhigend, heißt es. In Ost-Berlin kommen derlei Botschaften aber stets etwas verspätet an.
18. Oktober 1989.
Erich Honecker tritt zurück.
Infolge meiner Erkrankung und nach überstandener Operation erlaubt mir mein Gesundheitszustand nicht mehr, den Einsatz an Kraft und Energie, den die Geschicke der Partei und des Volkes heute und künftig verlangen. Deshalb bitte ich das Zentralkomitee, mich von der Funktion des Generalsekretärs der CK, vom Amt des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR und von der Funktion des Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates der Deutschen Demokratischen Republik zu entbinden. Dem Zentralkomitee und der Volkskammer sollte Genosse Egon Krenz vorgeschlagen werden.
Der bislang für Sport zuständige Krenz tritt die Nachfolge Honeckers an. In der Sitzung des Zentralkomitees werden noch Lobeshymnen gesungen. Als Honecker den Saal bereits verlassen hat, preist ausgerechnet ein Vertreter des Sports seine Verdienste. Manfred Ewald, damals Präsident des Nationalen Olympischen Komitees der DDR und zuvor einige Jahre auch DTSB-Präsident. ZK-Mitglied Ewald übermittelt, Ironie der Geschichte, sogar die besten Wünsche von IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch.
19. Oktober 1989.
In Berlin findet der 8. Turn- und Sporttag des DTSB statt. DTSB-Präsident Klaus Eichler, einst unter FDJ-Chef Krenz, Chef des FDJ-Reisebüros Jugendtourist, hat Oberwasser. Er verkündet ein Programm 1000 Tennisplätze für die Republik, um den Eindruck zu erwecken, der DTSB sei an der Stärkung des Breitensports interessiert. Tatsächlich war die Produktion von Sportausrüstungen wie etwa Tennisschlägern nahezu eingestellt worden. Wer hätte also wie auf 1000 Tennisplätzen spielen sollen? Das war nur eine von 1000 möglichen Fragen zur DDR-Sportpolitik. Eichler hatte in den Monaten zuvor kosmetische Änderungen am Leistungssportkonzept vorgenommen, etwa den Triathlonverband akzeptiert, ohne jedoch politische Grundprinzipien aufzugeben.
Erstens die führende Rolle der SED. Zweitens die Einteilung der Sportarten in die verschiedenen Förderkategorien.
Daran rüttelt auch der Turn- und Sporttag nicht, während in Leipzig kurz darauf schon 300.000 Menschen auf die Straße gehen. Was erst später öffentlich wird, leitende DTSB-Kader genehmigen sich noch schnell eine Gehaltserhöhung. Es sollte ihre letzte gewesen sein. Ende Oktober wurde die Leistungssportförderung in der DDR zunehmend öffentlich kritisiert. Eine wirklich harte Debatte aber begann erst später. Noch gab es Tabus, wie etwa das Dopingsystem. Die Erschütterungen waren allerdings spürbar. Eine Kleinigkeit nur, die Mitgliederversammlung des DDR-NOK wurde kurzfristig abgesagt.
27. Oktober 1989.
Der Luckenwalder Freistieringer Heiko Balz holt in Ulaanbaatar den letzten Weltmeistertitel des Jahres für die DDR. Noch funktioniert die Medaillenproduktion. Insgesamt gewinnen DDR-Sportler 1989 bei Welt- und Europameisterschaften 71 Gold, 62 Silber und 53 Bronzemedaillen. Erneut ist die DDR weltweit hinter der Sowjetunion zweitstärkste Sportnation. In Berlin kommt es vor dem Roten Rathaus zur ersten großen öffentlichen Diskussion der Partei und Stadtführung mit dem Volk. Unter Druck stammelt Polizeipräsident Rausch eine Entschuldigung für die Verhaftungen und Übergriffe von Anfang Oktober.
Ich spreche erneut ein tiefes Bedauern aus und die Entschuldigung, dass es an diesen Tagen zu Härten, zu Übergriffen gekommen ist, die menschliches Leid und seelisches Leid hervorgebracht hat.
30. Oktober 1989.
An einem Demo-Montag stellt sich ein Quartett der Sportführung in Leipzig Studenten der Deutschen Hochschule für Körperkultur DHFK. DTSB-Präsident Klaus Eichler, Vizepräsident Vogt sowie der für Sommersport verantwortliche Vizepräsident Horst Röder und Rudi Hellmann, Leiter der Sportabteilung des ZK der SED. Gemäß der Tageszeitung Deutsches Sportecho waren die Genossen mit dem Ziel angereist,
den Willen der Studenten weiter zu stärken, mit aller Kraft für den Sport in der sozialistischen Gesellschaft und seine Aufgaben in den 90er Jahren tätig zu werden.
Derartige Parolen zünden kaum noch.
31. Oktober 1989.
Das DTSB-Präsidium trifft sich in Berlin, verabschiedet die erste sogenannte Wendeerklärung und greift damit den von Egon Krenz geprägten Begriff die Wende auf. Gemeint war die angeblich von der SED eingeleitete Wende. Im Volksmund hält sich die Vokabel Wende bis heute. Das DTSB-Präsidium beschließt, erfolgreiche Athleten in Propagandamaßnahmen einzubinden.
Es gilt, sie weiter aktiv in das Leben der sozialistischen Sportorganisation einzubeziehen und ihnen in unserer Organisation eine gesellschaftliche Heimstatt zu geben. Ihre Ausstrahlung auf jetzige und künftige Sportlergenerationen ist kontinuierlich für die kommunistische Erziehung der jungen Generationen zu nutzen. Mit ihrem Einfühlungsvermögen und ihrer Vorbildrolle können sie eine bedeutsame politisch-erzieherische Wirkung erlangen.
Man wollte retten, was nicht mehr zu retten war.
31. Oktober 1989.
Die sogenannten Leiterinformationen aus den Zentren des Hochleistungssports, in denen die politisch-ideologische Situation eingeschätzt wird, werden immer noch nach Berlin geschickt. So schreibt Professor Schuster, Direktor des Forschungsinstituts FKS, einer Brutstätte des DDR-Dopings.
Unsere Mitarbeiter bekennen sich, bis auf wenige Ausnahmen, zu unserem Staat und zur weiteren Gestaltung des Sozialismus in unserem Lande. Die meisten Genossen erkennen in den Ausführungen des Genossen Krenz den Beginn einer grundsätzlichen Wende in der Politik der Partei. Die Genossen bringen ihre Besorgnis über den großen Vertrauensschwund der Partei bei unserer Bevölkerung zum Ausdruck. Die Hauptursachen werden in einer Atmosphäre der Schönfärberei, Selbstzufriedenheit, Kritiklosigkeit und Bürokratie gesehen.
Gleichzeitig verspricht Schuster, alle Ziele des sozialistischen Wettbewerbs pflichtgemäß zu erfüllen. Was er nicht schreibt, Tag und Nacht arbeiten im FKS die Reißwölfe. Bergeweise Akten werden vernichtet. In den Dokumenten der Enquetekommission des Bundestages heißt es dazu:
Vernichtet wurden alle Dokumente, die Dopingangelegenheiten betrafen. Hierfür lagen Anweisungen von Dr. Höppner, dem Dopingbeauftragten von Manfred Ewald, vor. Vernichtet wurden alle Unterlagen, die Stasi-Vorgänge betrafen. Die lokale Verantwortung lag bei der Gruppe der leitenden Parteifunktionäre am FKS.
Die einen vernichteten Akten, andere hatten bereits kapituliert. So war Karl Eduard von Schnitzler, Chefpropagandist des DDR-Fernsehens, mit seiner Sendung »Der Schwarze Kanal« an jenem Abend im Oktober 1989 abgetreten, als sich die DTSB-Führung in Leipzig mit DHFK-Studenten traf.
In einem guten Menschenalter also haben wir soziale und politische Ergebnisse erarbeitet und erkämpft, wie noch kein deutscher Staat zuvor. In diesem Sinne werde ich meine Arbeit als Kommunist und Journalist für die einzige Alternative zum unmenschlichen Kapitalismus fortsetzen, als Waffe im Klassenkampf zur Förderung und Verteidigung meines sozialistischen Vaterlandes. Und in diesem Sinne, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Genossinnen und Genossen, auf Wiedersehen.
4. November 1989.
Das neue Forum äußert sich in einem Positionspapier erstmals zum Sport. Man fordert unter anderem die Sicherung aller geheimen Archivalien des DTSB, die Aufklärung ethischer und finanzieller Vergehen, eine Verlagerung der Sportförderung hin zum Breitensport. Einen Monat später wird das Papier erweitert. Eine der Kernaussagen:
Der Leistungssport wurde als strahlende Fassade errichtet, hinter der sich die Diktatur einer Partei- und Regierungsklicke, Amtsmissbrauch, Korruption, Misswirtschaft und Verrat am Volke verbargen. Glanz und Gloria nach außen wurden auf Kosten der Volkswirtschaft, des Volkssports und damit der Volksgesundheit erkauft. Der Sport der DDR, ein gigantisches Dekorationsstück der Partei und Regierung, hat seine Wurzeln nicht im Volk.
Die paralysierte Sportführung reagiert nicht auf dieses Papier. Weder das immer noch von Manfred Ewald geführte NOK, noch der von Klaus Eichler geführte Deutsche Turn- und Sportbund DTSB. Kürzlich erklärte Skisprung-Olympiasieger und Republikflüchtling Hans-Georg Aschenbach in einer Arte-Dokumentation:
Aber im Leistungssport war alles da. Ja, damit hat man einfach versucht, auch zu kleistern, zuzudecken, Farbe drüber und zu sagen, wir sind erfolgreich. Ihr habt zwar ein Problem mit der Versorgung mit Material oder es gibt das nicht zu essen oder es gibt das nicht zum Ansehen. Aber seht doch unsere Sportler. Das sind doch unsere Größten und unsere Besten.
Die Größten und die Besten haben in diesen Tagen niemanden interessiert. Sie waren Stützen des Systems, das seine letzten Stunden erlebte.
4. November 1989.
Demonstrationen in Leipzig und anderen Städten, etwa in Plauen, sind seit Wochen Schrittmacher der Umwälzung. Nun kommt es auch in Ost-Berlin zu einer Massendemonstration, von der es heißt, sie sei mit 500.000 Menschen die größte in der Geschichte der DDR gewesen. Manche Quellen sprechen gar von 1 Million Menschen. Auf dieser offiziellen Demo sprechen auch Günter Schabowski, SED-Chef der DDR-Hauptstadt und Mitglied des Politbüros, sowie Markus Wolf, langjähriger Chef der Stasi-Auslandsspionage. Unvergessen die Schauspielerin Steffi Spierer und ihr Vorschlag, was mit der Bonzensiedlung Wandlitz passieren sollte.
Aus Wandlitz machen wir ein Altersheim. Die über 60 und 65-Jährigen können jetzt schon dort wohnen bleiben. Wenn sie das tun, was ich jetzt tue, abtreten.
Der Schauspieler Tobias Langhoff zählte zu den Initiatoren der Berliner Demo. Langhoff damals:
Unsere heutige Demonstration findet um 2er Verfassungsartikel willen statt. Und 2 wichtige Worte darin sind frei und öffentlich. Wären sie immer ernst genommen worden, hätten wir folgende Erklärung und diese Demonstration nicht nötig.
Langhoff forderte die Aufarbeitung aller in der DDR eingeleiteten Verfahren wegen angeblicher politischer Straftaten. Auch in Berlin fiel kein Wort zum Sport. Tobias Langhoff:
Also der Hauptgrund war sicherlich, dass es andere Themen und andere Probleme zu der damaligen Zeit gab. Und wir, die da diese Demonstration veranstaltet haben, ja nur auch nicht gerade aus dem Sport kamen, sondern aus der Kultur. Sport war für uns immer Gleichsetzung mit dem System. Und jede Kritik an dem System und an der DDR war natürlich auch gleich verbunden mit Kritik an dem Sportsystem. So habe ich das in Erinnerung.
6. November 1989.
Der Volleyball-Weltverband beschließt auf Antrag des bundesdeutschen Volleyballpräsidenten Roland Mader, dass Flüchtlinge und Umsiedler aus der DDR ab sofort in allen Klassen des deutschen Volleyballverbandes spielen dürfen. So weit ist noch kein internationaler Verband gegangen.
6. bis 8. November 1989.
Am Wochenende zuvor haben weitere 45.000 Menschen die DDR verlassen. Die DTSB-Führung tagt in der SED-Parteischule Kleinmachnow mit 230 Kreis- und 15 Bezirksvorsitzenden sowie den Generalsekretären der 42 Sportverbände. Die Presse bleibt ausgeschlossen. Präsident Klaus Eichler hält treu zu SED-Chef Krenz. Er sagt:
Die Errungenschaften sozialistischer Entwicklung stehen nicht zur Disposition.
Am 7. November tritt die DDR-Regierung zurück, am 8. November das SED-Politbüro. Die Sportführung aber hält Kurs.
9. November 1989.
Der DTSB veröffentlicht sein 7 Punkte umfassendes Positionspapier zur Lage. 3 Kernaussagen:
Der DTSB leistet einen eigenständigen Beitrag für einen besseren Sozialismus in der DDR. Im DTSB sind die Interessen der Sportlerinnen und Sportler das Maß aller Dinge. Der DTSB ist mit den Sportjournalisten fest verbunden.
Im DTSB-Zentralorgan Deutsches Sportecho wird noch nicht über Grundfragen, sondern über sogenannte Karteileichen im DTSB diskutiert, der viel weniger Mitglieder hat, als er vorgibt. Der Sport brauche eine bessere materielle Basis, fordert der DTSB, doch der Staat ist pleite. Zum Thema Doping wird kein Wort verschwendet.
9. November 1989.
Wolfgang Spitzner, Generalsekretär des DDR-Fußballverbandes, fordert öffentlich, dass sich die SED-Bezirkssekretäre nicht länger in die Mannschaftsaufstellungen der Oberliga-Clubs einmischen sollen. Erstmals wird bestätigt, welche Prämien Oberligaspieler erhalten. 700 Mark für Auswärtssiege und 500 Mark für Heimsiege. In etwa das Monatsgehalt eines normalen Angestellten. Welch lächerliche Probleme. Am Abend fällt die Mauer.
Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.